Es soll um Wesentliches gehen in diesem Gottesdienst. Ostern ist ganz, ganz wesentlich. Es gibt viel Unwesentliches auf der Welt. Wir werden bombardiert mit Unwesentlichem Tag für Tag. Das Wissen nimmt immer mehr, wie soll ich sagen, Überhand. Bücher erscheinen und im elektronischen Bereich kann man immer mehr Wissen sich aneignen. Und am Schluss weiß man gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Das kann man alles gar nicht aufnehmen. Und weil es immer mehr wird, beobachte ich so in den letzten Jahren, dass immer mehr auch so Bücher auf den Markt kommen, die versuchen, sich auf das Wesentliche zu beschränken und all das, was unwesentlich ist, wegzulassen. Da gibt es dann Bücher wie 1000 Orte, die man besucht haben sollte, bevor man stirbt, oder 100 Bücher, die man gelesen haben sollte, oder 10 Rezepte, die man ausprobiert haben sollte, was dergleichen mehr. Es gibt viel überflüssiges Wissen auf der Welt und wir können nicht unsere ganze Zeit damit verschwenden, dieses ganze Wissen in uns aufzunehmen. Wir müssen uns auf das Wesentliche beschränken. Über Ostern kann man ganz, ganz viel sagen. Es gibt viel Brauchtum, viele Einzelheiten, allein die Leiden Jesu. Also es gab ja vor 6 Jahren so diesen Film, die Passion Christi, wo die Leiden Jesu bis in die kleinsten Details ausgemalt worden sind. Ich möchte mich auf das Wesentliche beschränken und mit euch über 2 Fragen nachdenken. Die erste Frage ist, was bedeutet Ostern, was bedeutet die Auferstehung Jesu? Und die zweite Frage ist, was bedeutet es für uns? Welche Konsequenzen, welche Auswirkungen hat das, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Wie kann das sein? 2 Milliarden Menschen, eine 2 mit 9 Nullen, feiern ein Ereignis, das 1980 Jahre zurückliegt. Eine gigantische Zeit. Die Bibel macht ganz klar, dass Jesus auferstanden ist. Dass das wirklich passiert ist. Dass es keine ausgedachte Geschichte ist. Sie legt sehr, sehr großen Wert darauf, dass es ein Faktum der Geschichte ist. Keine Geheimsache. Die ganze Stadt Jerusalem hat es damals nach und nach erfahren. Es gibt mindestens 15 Berichte, wo Jesus, der auferstandene Menschen, erschienen ist. Im ersten Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat, im Kapitel 15, zählt er eine ganze Reihe von Menschen auf. Und er verschweigt dabei sogar noch die allerersten Zeugen, von denen wir jetzt gerade gehört haben. Die allerersten Zeugen waren Frauen. Die kommen in der Liste der Zeugen nicht vor bei Paulus. Warum? Weil das erste Jahrhundert eine Zeit war, in der das Wort einer Frau nichts galt. Die Frau war nicht zugelassen als Zeugin. Und nun ging es aber dem Paulus darum, Zeugen aufzuzählen. Deswegen konnte er nur die Männer aufführen. Was hat die Auferstehung zu bedeuten? Dreierlei, ich möchte es auf den Punkt bringen. Erstens, Jesus ist, was er von sich behauptet hat. Zweitens, Jesus ist so mächtig, wie er gesagt hat. Und drittens, Jesus tut, was er verheißen hat. Das bedeutet Ostern. Jesus ist der, der er zu sein behauptet hat. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Viele halten Jesus für ein tolles Vorbild. Also ein Mensch, dem es nachzueifern gilt, der viele gute Sachen gesagt hat, vorbildlich. Einer der ganz großen Philosophen der Weltgeschichte. Wenn heute einer von den ganz großen lebenden Vorbildern aber so etwas von sich behaupten würde, was Jesus von sich behauptet hat, dann würde er sicher nicht mehr als großes Vorbild weggehen, sondern als ganz großen Spinner. Nicht mal der Dalai Lama oder Kim Jong-il, der Diktator Nordkoreas, würde von sich sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das kann kein Mensch von sich sagen, ohne dass man ihn irgendwo einweisen würde. Entweder Jesus ist tatsächlich der, was er von sich behauptet hatte, die Auferstehung und das Leben, oder er gehört weggesperrt. Dazwischen gibt es keine Möglichkeit. Es gibt nicht die Möglichkeit, den Schlupfweg zu sagen, ja, also nachfolgen direkt oder so, das gerade nicht, aber er ist ja immerhin ein guter Lehrer. Entweder er ist die Auferstehung und das Leben oder wir werden kaum etwas mit ihm anfangen können. In Jerusalem vertrieb er die Geldwechsler mit Gewalt aus dem Tempelvorhof, machte sich eine Peitsche und vertrieb sie. Die hatten im Tempel so eine Art Rhein-Neckar-Zentrum aufgemacht, wo sie Geld wechselten und Opfertiere verkauften. Und man warf ihm vor, wer gibt dir das Recht, das hier zu machen? Kannst du doch nicht einfach so machen, alles auf den Kopf stellen. Und er sagt, also ich sag mal in übertragenen Worten, weil ich Gottes Sohn bin. Das ist eigentlich seine Begründung. Und beweise es uns. Und er darauf, wenn ihr mich umgebracht habt, werde ich nach 3 Tagen auferstehen. Das ist der Beweis. Also er sagt es so ein bisschen durch die Blume, ein bisschen verschlüsselt. Er spricht vom Tempel, der abgebrochen wird und nach 3 Tagen wieder steht. Er meint seinen eigenen Leib. Er meint seine Auferstehung. Er behauptete, Gottes Sohn zu sein. Und seine Auferstehung unterstützt diese Aussage. Jesus antwortete, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wieder gewaltige Worte. Wer das von sich sagt, der kann nicht richtig ticken, es sei denn, er ist es wirklich. Eine steile Aussage. Ich bin der Weg. Ich bin nicht irgendein Weg, ich bin der Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Alle Wege nach Rom führen nach Rom, so sagt man. Aber das muss man ernsthaft hinterfragen, ob wirklich alle Wege nach Rom führen. Das ist das Gleiche, wie wenn man sagen kann, mit jeder Telefonnummer komme ich zu Hause an. Das ist Quatsch. Mit jedem Schlüssel komme ich zu Hause rein. Das ist ein Irrtum. Ich bin die Wahrheit. Ich will sagen, jeder andere Weg führt nicht zum Ziel. Er ist der Schlüssel des Lebens. In ihm haben wir den Schlüssel zum Leben gefunden. Da müssen wir aber hin. Wir müssen zu Gott. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht, sagt er. Wir müssen zum Vater. Sonst sind wir Waisenkinder ohne Zukunft, wie es eine Liederdichterin einmal gesagt hat, die Joan Baez, die hat das so ausgedrückt. Wir sind alle wie Waisenkinder ohne Zukunft. Das Zweite, Jesus ist so mächtig, wie er gesagt hat. Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Sozusagen den Generalschlüssel für alles. Er ist die ewige Supermacht. Alle anderen Supermächte entstehen, haben ihre Wachstumsphase, haben ihre hohe Phase und verschwinden wieder. So ist es gewesen. Es hat also keine Supermacht gegeben hier auf der Welt die letzten 2000 Jahre, die ewig Bestand gehabt hätte. Alle mussten sie wieder abtreten. Und der Beweis dafür, dass es wirklich so ist, dass ihm alle Gewalt gegeben ist. Er sagt, niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es aus freiem Entschluss. Es steht in meiner Macht, es zu geben und auch in meiner Macht, es wieder an mich zu nehmen. Das sagt Jesus im Vorblick auf Ostern, auf die Auferstehung. Und so ist es tatsächlich auch gekommen. Keine Macht konnte ihn im Grab festhalten. Er war fest unter Verschluss. Man hat einen dicken Felsen vor das Grab gerollt. Man hat einen Militärposten vor dem Grab abgestellt, damit nichts schiefgehen konnte, damit keiner bei Nacht kommen konnte und den Stein wegrollen konnte und die Leiche wegschleppen konnte und nachher behaupten konnte, der Herr ist auferstanden. Das hat man doppelt, dreifach, vierfach gesichert, dieses Grab. Aber das alles konnte nicht verhindern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. Es war alles zwecklos. Jesus ist so mächtig, wie er gesagt hat. Ihm gehört alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und drittens, Jesus hat getan, was er verheißen hat. Jesus hat getan, was er verheißen hat. Er hat sein Sterben vorausgesehen. Er hat nicht nur vorausgesehen, dass er stirbt, das können wir auch alle voraussehen und sagen, dass wir sterben. Wir werden alle irgendwann einmal sterben. Aber auch die Art und Weise, wie er gestorben ist, hat er vorausgesagt. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das sagt Jesus im Markus, nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 34, über den Menschensohn. Und damit meint er sich selber. Das Kreuz war absolut keine Überraschung für ihn. Das hat ihn nicht überrascht. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht keine Angst zu haben. Also die Frauen, die am Sonntagmorgen zum Grab gekommen waren, um die Salbung der Leiche nachzuholen und die dort eine große Überraschung erlebten, denn der Stein war weg. Es war nicht so, wie sie erwartet hatten. Die Leiche war auch nicht da. Da erschien ihnen ein Engel. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht keine Angst haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden, so wie er es angekündigt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Also, er ist nicht hier, er ist auferweckt worden. Und ich lese mal mit sehr großer Betonung, so wie er es angekündigt hat. Genau so. So und nicht anders. So auf diese Weise, wie er es angekündigt hat. Er hat alles genau vorhergesagt. Darum, es ist einer der Gründe, warum hier auf dem Altartisch nicht nur Symbole des Lebens sind, das ist alles grün, sogar meine Krawatte ist grün heute, sondern da ist auch eine Bibel, eine aufgeschlagene Bibel, zum Zeichen, dass dieses Geschehen alles vorhergesagt worden ist. Das bedeutet, die Auferstehung Jesu, das bedeutet Ostern. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, ist er, der, was er von sich behauptet hat, nämlich Gottes Sohn. Weil er auferstanden ist, hat er alle Macht, er hat die Schlüssel, genau wie er das von sich gesagt hat. Und weil er auferstanden ist, hat er alle Verheißungen in Bezug auf seine Person erfüllt und die Voraussagen, die noch ausstehen, die wird er genauso in dieser Treue auch noch erfüllen. Aber, na und, ein Kranker wird gepflegt, ein alter Mensch, es kommt zu einem Gespräch mit der Pflegekraft und es ist alles so hoffnungslos. Und der Patient sagt, es ist ja noch keiner zurückgekehrt. Doch, es ist einer zurückgekehrt. Aber, und eine Person, das macht den Kohl noch nicht fett. Das bringt noch nichts. Also die andere Frage war ja, was hat Ostern bewirkt? Nicht nur, was bedeutet es, sondern was hat es bewirkt? Ich behaupte das Evangelium, also die, soll man sagen, Kernbotschaft Die Nachricht vom Kreuzestod Jesu und von seiner Auferstehung. So wie die Bibel es vorausgesagt hat, wie Jesus es vorausgesagt hat, ist das wichtigste Stück Information, das es gibt auf der Welt. Alle Festplatten könnten gelöscht werden, die es so gibt auf der Welt. Ein Graus, wenn man sich das vorstellt, was heute so alles passieren würde. Aber es könnte alles passieren. Alle Bücher würden verbrannt werden und alle Gehirne würden gelöscht werden. Aber diese eine Information, die würde bestehen bleiben, dann wäre nicht alles verloren. Denn das ist die wichtigste Information. Was bewirkt Ostern? Es hat bewirkt, dass meine Vergangenheit vergeben werden kann. Ich habe ja gesagt, Ostern ändert alles. Und jetzt spreche ich von der Vergangenheit, von der Vergangenheitsdimension meines Daseins, das, was mal gewesen ist, von Kindheit an. Haben wir schon mal etwas so halb erledigt, sind so halb fertig geworden, sagen wir mal bei einem Hausbau oder so, ja, ich habe ja so ein seltsames Hobby, manchmal stick ich, so wenn man so halb fertig ist, dann kommt einem so der Gedanke, könntest du doch nochmal von vorne anfangen. Ist alles nicht so geworden, wie es sein soll. Und am Ende sieht man es. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Da gibt es ein paar konstruktive Fehler und die ärgern einen. Irgendwas Handwerkliches, ein Projekt im Beruf, eine Freundschaft oder vielleicht auch eine Ehe. Viele finden ihr Leben so wie ein schief geknöpftes Hemd, so wenn man so zwei Knöpfe zugemacht hat und dann sieht man, oh, da habe ich verkehrt angefangen. Und man kann das Hemd nicht wieder öffnen. Das ist wie ein Albtraum. Schon mal sowas geträumt? Schrecklich. Wir haben Schuld. Berge von Schuld. So viel. Wir haben es Karfreitag gehört, dass unser Herr dafür sterben musste. Schuld in einem Ausmaß, dass wir es uns nicht vorstellen können, dass wir es uns nicht ausmalen können, nicht begreifen können. Ein Miniteil davon spüren wir in unserem Gewissen. So wie ein Tropfen im Ozean ist, so ist der Anteil der Schuld, den wir in unserem Gewissen spüren, im Verhältnis zu der Schuld, die wirklich da ist. Die Schuld, ist, die wir spüren, ist dennoch so groß, dass sie uns jetzt schon das Leben zur Hölle machen kann. Sie macht uns zu Gejagten. Und was schlimmer ist, wir haben keinen Frieden mit Gott, auf den wir ja alle zugehen. Eines Tages werden wir vor ihm stehen und da werden wir uns nicht rechtfertigen können, so wie wir das jetzt so oft machen, wenn wir zur Rede gestellt werden. Da haben wir viele, viele Erklärungen parat. Wir kommen nicht voran im Leben, weil die Vergangenheit wie schwerer Ballast an uns klebt, wie fest gekettet ist an uns. Aber die gute Nachricht ist, der Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. So fasst es Paulus in seinem Kolosserbrief in Kapitel 2 zusammen. Da war quasi ein gigantischer Schuldschein, wo alles drauf stand, wofür wir uns schämen und noch viel, viel mehr. Ein Schuldschein, den muss man auslösen, den muss man irgendwann bezahlen. Es wird einem manchmal dann präsentiert. Aber wir konnten ihn nicht bezahlen, niemals. Aber weil Jesus für uns starb, wurde der Schuldschein ans Kreuz genagelt, so wie Jesus selber. Und damit für uns für ungültig erklärt. Der muss uns nicht mehr belasten. Da müssen wir nicht mehr dran denken. Ungültig. Was darauf steht, ist so uninteressant wie das Telefonbuch von vor 30 Jahren. Völlig kalter Kaffee. So uninteressant wie alle die erledigten Rechnungen, die wir irgendwo im Ordner im Regal stehen haben. Sie interessieren nicht mehr. Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, mit dem Auferstandenen. Das ist das Gute an der besten und wichtigsten Nachricht der Welt. So, Vergangenheit. Aber ich hatte ja gesagt, Ostern verändert alles. Also müssen wir jetzt zur Gegenwart kommen. Logisch. Es bewirkt, dass meine Gegenwart in guten Händen ist. Das Leben ist in großen Teilen nicht beherrschbar. Beherrscht ihr euer Leben? Ich beherrsche meins nicht. Ich weiß nicht, was in 5 Jahren sein wird. Ich weiß nicht, was in 1 Jahr sein wird. Ich weiß noch nicht mal, was morgen sein wird. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was für Probleme auftauchen werden. Es ist nicht beherrschbar. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin allein in der Welt. Da stecken wir fest auf diesem winzig kleinen Planeten, in diesem gigantischen Weltall und taumeln so durchs Weltall, sind nur einen Augenblick da in diesen kosmischen Maßstäben und auf unserem Weg kann alles Mögliche passieren. Da kann man Angst kriegen. Als Gläubige wissen wir unter konstantem Beschuss von Mächten, denen unser Weg des Glaubens gar nicht gefällt. Also das ist Wahnsinn, was um uns herum für Kämpfe abgehen. Was wir brauchen, ist jetzt schon eine Macht, die viel größer ist als wir selber. Und das war schon sowas wie eine zweite Bekehrung für mich, als ich das begriffen habe. Nicht nur meine Vergangenheit ist erledigt, nicht nur meine Zukunft ist gesichert, weil ich in den Himmel komme, weil ich Jesus kenne, auch meine Gegenwart ist in Gottes Hand. Er hat mich von meiner Schuld befreit, aber er hat auch einen Plan, eine Art Lebensprogramm für mich. Er will mit mir leben und ich darf in ihm vollkommen aufgehoben sein und sicher. Vor nichts brauche ich Angst haben. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn von dem Tod auferweckte. Habt ihr es gehört? Mit welcher Kraft hält uns Gott denn? Mit welcher Kraft bewahrt er uns? Mit derselben Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Ist das eine kleine Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat? Nein. Das muss eine sehr, sehr große Kraft sein. Und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Epheserbrief, Kapitel 1, 19 bis 20. Dieselbe Kraft, die bei der Auferstehung an Jesus wirkte, wirkt Tag für Tag an uns. Gigantisch. Er gibt mir zur richtigen Zeit genau die richtige Portion Kraft, damit ich gut durchkomme. Nicht im Voraus, so ein Riesenvorrat, sondern immer nur Tag für Tag. So wie wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. So gibt es. Und so kann dann der Paulus auch sagen, allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Das hat er erfahren, jeden Tag. So, das war Gegenwart. Jetzt kommt noch die dritte Dimension. Ostern hat bewirkt, dass meine Zukunft gewiss ist. Kann man sagen, eine der größten Probleme des Menschen ist der Tod. Nein, das kann man nicht sagen, weil es untertrieben ist. Es ist das große Problem. Es ist so ein großes Problem, dass darüber schon gar nicht mehr geredet wird. Ganz schön verrückt, wenn man vor sich hin lebt, so seine 60, 70, 80, 90 Jahre. Und man weiß ganz genau, es kommt der Punkt, wo ich sterbe. Und man stellt sich nicht darauf ein. Das ist verrückt. Das ist dumm. Die meisten reden aber nicht gern darüber. Aber gern wissen, was danach kommt, das tun sie dann schon. Immerhin verbringen wir mehr Zeit im Jenseits als im Diesseits. Also des Diesseits, die paar kümmerlichen 2,5 Generationen oder so. Das ist ja wie ein Millimeter im Verhältnis zum ganzen Metermaß. Es gibt viel Wunschdenken auf diesem Gebiet, vielleicht gefüttert durch Hollywood-Filme und so allgemeine Vorstellungen. Aber wie wird es in echt sein? Keiner von uns, keiner, guck in die Runde, nein, ich sehe keinen, keiner von uns ist gut genug, dass er in den Himmel kommt. Keiner. Dazu müssten wir selber so vollkommen sein, wie der Himmel vollkommen ist. Und keiner von uns ist so vollkommen. Aber Jesus sagt, ich erinnere daran, wie sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Er ist nämlich vollkommen, so vollkommen wie der Himmel, weil er Gottes Sohn ist. Ihn müssen wir kennen. Die Beziehung zu ihm bringt ewiges Leben. Er ist das Leben. Und er hat gesagt, und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen. Den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben. Bedeutet ewiges Leben. Das macht die gute Nachricht zur wichtigsten Information aller Zeiten, weil sie eben das große Problem löst. Der Schlüssel ist, wie ist das eigentlich mit unserem Tod? Das kann keine andere Nachricht bewirken. Nimmt irgendeine Nachricht, keine kann es bewirken. Erkennen bedeutet mehr als mit dem Kopf verstehen, so in die Gehirnwindung hinein implementieren. Erkennen bedeutet eine durch Vertrauen und Liebe gekennzeichnete Beziehung haben. Kein Geringerer als Jesus hat gesagt, dass das der Weg zum ewigen Leben ist. Und darüber bricht die Gemeinde aus in Lobpreis, so wie wir es vorhin gemacht haben. Auch der Paulus, der bricht regelrecht aus, der Petrus bricht aus in seinem Brief in Lobpreis. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Da haben wir es wieder. Das bewirkt Ostern, das bewirkt die Auferstehung. Wir haben Hoffnung. Wenn wir an Zukunft denken, kriegen wir nicht das kalte Grausen, sondern ganz große Freude in unserem Herzen. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als ein Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Hoffnung ist das Gegenteil von Angst. Wer Hoffnung hat, der braucht keine Angst mehr haben. Der fürchtet den Tod nicht. Das hat gewaltige Rückwirkungen auf die Gegenwart. Das hat nicht nur was mit der Zukunft zu tun. Auch die Art und Weise, wie wir auf die Zukunft zugehen, prägt zutiefst unsere Gegenwart. Wer kann schon richtig leben, wenn er ständig in der Angst vor dem, was kommt, leben muss? Wie kann man die Angst vorm Sterben loswerden? Ich sage Ostern feiern. Ich sage verstehen, was hier passiert ist, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Wie kann man die Angst vorm Sterben loswerden, indem man möglichst sofort Frieden mit Gott macht und die ausgestreckte Hand ergreift und sagt, ja, ich will mit dir leben, bei dir meine Vergangenheit loswerden, dich heute dir mein Leben anvertrauen und auf dich zugehen. Hast du Hoffnung? Woher nimmst du sie? Hier, beim Auferstandenen, ist sie zu haben. Amen.